Ja, liebe Kinder, ich habe keine Kinderstunde, ich habe aber zwei Geschichten dabei. Ich hoffe, das wird für euch auch spannend. Ist ein tolles Thema und auch diejenigen, die vielleicht noch so ein bisschen müde sind, ich meine, zumindest mir geht es so, vielleicht steckt die Zeitumstellung auch noch, merken das einige. Ja, wie dem auch sei, stellt euch vor, heute Morgen käme die Meldung, alle Maßnahmen zur Corona-Pandemie-Eindämmung sind mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Ein weltweit unglaubliches Phänomen sei eingetreten. Das Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Mutation sind verschwunden. Alle Tests seit Freitagmorgen sind negativ und es gibt keine neuen Ansteckungen. Und deshalb sei auch alles wieder möglich wie vor Januar 2020. Was wäre das für eine Stimmung, was wäre das für eine Aufbruchsstimmung, denke ich. Wie viele würden sich vielleicht erst einmal im Arm liegen. Jetzt kann man endlich wieder Dinge tun und durchführen, auf die wir so lange verzichten mussten. Jetzt kann wieder ein Stück Normalität einkehren. Vieles wird wieder leichter. Jetzt geht's vorwärts, jetzt geht's aufwärts. Hinzu käme vielleicht noch das schöne Frühlingswetter, ein Hochgefühl. Jetzt wird es uns besser gehen. Vielleicht haben einige den Gedanken noch nicht ganz aufgegeben, dass so eine Situation bald wirklich eintreten könnte. Ich kann mich bei diesem Gedankenspiel so ein wenig in die Situation der Leute versetzen, die damals voller Hoffnung und Freude Jesus begleiteten, der auf einem Esel reitend in Jerusalem einzog. Sie hatten noch nicht aufgegeben, an eine Zeit zu denken, in der sie wieder ein freies Volk wären, ohne die harten Auflagen und Abgaben, Bestimmungen und Einschränkungen, Unterdrückung und Ausnutzung der römischen Besatzermacht und der opportunistischen religiösen Oberschicht, ja, die das einfach mitgenutzt haben, ihre Macht dort auszuüben mit den Schriftgelehrten, mit den ganzen Priesterfamilien. Und nun schien dieser Augenblick gekommen zu sein. Die Jünger sangen von seinen Wundertaten, von Jesu Wundertaten, nicht zuletzt von der Auferweckung des Lazarus. Vielleicht erinnerten sie sich jetzt wieder an die Speisung der tausenden Leuten, an all die Wunder und Heilungen. Und sie riefen, wie wir das schon gehört haben, Hosanna, gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Sie dachten daran, dass alles wieder wie in guten alten Zeiten wird, dass es wieder besser wird, dass es wieder aufwärts und vorwärts geht. Sie dachten das, was die Emmaus-Jünger später so ausdrückten, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Ja, und mit dieser Hoffnung nun begleiteten Jesus auf dem Weg nach Jerusalem und sangen so laut, dass die ganze Stadt in helle Aufregung geriet. Ja, doch irgendwann haben sich ihre Vorstellungen von dieser Erlösung, von Aufbruch und Frieden sehr schnell zerschlagen, sodass nicht wenige nur einige Tage später in den Chorruf derjenigen einstimmten, die Jesu Tod forderten, die Kreuzestod forderten. Was sie noch nicht verstanden, war, dass Jesus genau dadurch, dass er als Gottes Sohn in den Tod ging, den Fluch der Gottesferne auf sich nahm und um uns Menschen wieder durch den Glauben in den Segen der Gottesgemeinschaft zu bringen. Und genau darüber möchte ich heute Morgen ein wenig sprechen, über den Segen Gottes. Darüber, wie wir im Segen Gottes leben und auch wenig darüber, welche falschen Vorstellungen wir bei dem Thema haben können. Damals sagte Jesus kurz, bevor er in Jerusalem einzog, über die Stadt, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Es ist also wichtig, Gottes Wort, Gottes Gedanken über uns und für uns und Gottes Willen für uns zu erkennen, damit wir das erleben, wonach sich eigentlich unser Herz sehnt und wir nicht irregeleitet werden von Gedanken, von dem, was wir vermeintlich haben müssen, um glücklich zu sein. Ich möchte uns einfach durch das Wort Gottes ermutigen, wie es im Psalm 37, Vers 4 steht. Habe deine Freude am Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Wer wünscht sich nicht, ein gesegnetes und erfülltes Leben zu haben? Worin liegt womöglich das Geheimnis, ein gesegnetes und erfülltes Leben zu führen? Ja, um dies zu entdecken, reicht eine Predigt nicht aus. Man muss sich da auf die Reise machen. Es ist eine Lebensreise der persönlichen Begegnungen mit Gott. Und diese Begegnungen haben als Ausgangsbasis immer sein Wort, die Bibel. Ja, wie angedeutet, man müsste viel Zeit verbringen, um das Thema Segen umfassend aus der Bibel herauszuarbeiten. Und es liegt auch ein sehr großer Gewinn darin. Dabei ist es wichtig, nicht zu vergessen, ja, nicht nur das Wort zu bearbeiten, darin zu forschen, sondern vor allem, dass das Wort uns, unser Herz bearbeiten und verändern darf. Und dazu möchte ich heute noch mal einen Anstoß geben, denn es werden nur einige Aspekte zum Thema Segen sein, die ich weitergeben möchte, zu denen ich dann auch einige Verse aus der Bibel zitieren werde. Zunächst kann man ganz allgemein zu Segen sagen, dass er die Bedeutung von lebensfördernder Kraft hat, also Lebenssicherung und Lebenssteigerung zum Ziel hat. Demgegenüber steht der Fluch, der genau die gegenteilige Wirkung hat. Und auch wenn Menschen durch Handlungen und oder Äußerungen einander segnen, ist es im Grunde immer Gott selbst, der segnet. Denn nur Gott, der Selbstseiende, der selbst das Leben ist, der allein der Schöpfer ist und es ins Leben gerufen hat, erhält auch alles am Leben. Segen ist also immer mit Gott selbst verknüpft. Es sind seine liebevollen, lebenssichernden, lebenssteigernden Zuwendungen an uns Menschen. Im Römerbrief schreibt Paulus, dass man Gott, den Schöpfer, an seiner Schöpfung erkennen kann und dass seine Güte und seine Geduld uns zur Umkehr, also wieder zu ihm hin, leiten sollen. Das Ziel aller Segnungen ist also, dass wir letztendlich ihn selbst und seine Liebe erkennen und auch ihn lieben und ihn ehren. Ja, wenn wir Segen hören, denken wir wahrscheinlich schnell an Dinge wie Wohlstand, also materieller und finanzieller Besitz, an Erfolg, aber auch an Gesundheit. Und in der Bibel wird Segen ja auch sehr oft im Zusammenhang mit diesen Dingen genannt. Und sie gehören ja auch zu den Dingen, die letztendlich dabei helfen können, das Leben zu sichern und zu steigern. Hiob ist da auch ein sehr prägnantes Beispiel. In Hiob Kapitel 1, Vers 9 und 10 lesen wir. Dort wirft Satan Gott Folgendes vor. Geschieht es etwa ohne Grund, dass Hiob so gottesfürchtig ist? Hast du selbst nicht ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Und in Hiob 42, Vers 12, zum Ende des Buches hin steht, und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 gespanne Rinder und 1.000 Eselinnen und so weiter. Also sein Besitz war am Ende noch viel größer als zu Anfang der Geschichte. Also wenn Gott segnet, kann es sein, dass man finanziell und materiell mehr hat. Aber nicht das allein ist gleich Segen. Hiob reduziert Gott, und das ist auch so interessant zu lesen hier in seiner Geschichte, er reduziert Gott nicht auf den Erfolgsbringer. Als ihm all das, was man landläufig dann so als Segen verstand, zwischen den Fingern zerrann, als die ganzen Hiobsbotschaften kamen. Er hielt an Gott fest und an der Überzeugung, Mein Erlöser lebt, und selbst wenn mein Leib zerfällt, werde ich Gott mit meinen eigenen Augen schauen, und ich werde ihm nicht fremd sein. Danach sehnt sich mein Herz. Hiob 19, Vers 25 und folgende. Aber so lange musste Hiob gar nicht warten, bis sein Leib zerfällt. Er machte in seinem Leid eine bis dahin nie gekannte Gotteserfahrung. Gott sprach zu ihm persönlich und stellte sich ihm als Schöpfer vor, der alles in der Hand hat. Das lesen wir dann in Hiob Kapitel 38 bis 41. Und Hiob kommt zu der Erkenntnis in Kapitel 42, Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob war ein gottesfürchtiger Mann. Er liebte Gott so sehr, dass er ihn ganz persönlich begegnen wollte. Wie sehr er auch von Gott gesegnet wurde, er schaute auf den Geber, nicht auf die Gaben. Er hatte diese Gewissheit, dass der größte Segen der ist, Gott seinem Schöpfer persönlich zu begegnen und mit ihm in einer vertrauten Gemeinschaft zu sein. Ein weiteres Beispiel finde ich in Abraham, den Gott in ein neues Land führte und ihn segnete. Auch er glaubte an einen viel höheren Segen als nur an den Segen der materiellen Dinge hier auf dieser Erde. Und deshalb sehnte er sich auch nach einem Ort, nach einem Land, an dem er nach seinem Leben hier auf dieser Erde Gott, seinem Vater, ja seinem Freund begegnen würde. Nachzulesen Hebräer 11 und Jakobus 2. Also Abraham bekam die Verheißung, dass durch ihn alle Völker, alle Menschen gesegnet werden. Und im Neuen Testament erkennen wir, was das bedeutet. Und zwar, dass sich Gott durch Jesus, der ja auch ein Nachkomme Abrahams ist, allen Menschen offenbart. Damals hat er es bei einigen getan, bei Abraham und bei seinen Nachkommen. Aber wir können durch den Glauben, wenn wir so einen Glauben wie Abraham haben, aus der Gottesferne und diesem Fluch der Sünde herausgerettet werden und wieder in den Segen der Gottesbegegnung treten. Allein diese beiden Beispiele von Hiob und Abraham haben mich so sehr ermutigt, ja, in genau diesem Segen der Gottesbegegnung zu leben, mich nach der Gemeinschaft mit Gott zu sehnen und zu erleben, wie Gott sich mir in meinem Leben zeigt und mich führt und versorgt, ja, mich segnet. Ich möchte hier noch einige Bibelstellen anführen, die den Gedanken unterstreichen, dass Segen viel mehr ist als Wohlstand, Gesundheit und Erfolg. Denn das Leben selbst ist viel mehr als diese Dinge. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 26, was nutzt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Ja, mir fallen da auch Berichte von Menschen ein, die als Kinder von ihren Eltern materiell alles Mögliche zur Verfügung gestellt bekamen, die sich alles Mögliche auch leisten und ermöglichen konnten, aber irgendwie fehlt ihnen doch etwas zum Glücklichsein. Entweder waren ihre Eltern nicht wirklich für sie da oder auch Freunde fehlten, die wirklich Freunde waren, nicht nur wegen des Geldes da waren. Und Jesus sagt zum Teufel, als er in der Wüste versucht wird, in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und auch hier geht es wieder um eine unmittelbare Begegnung mit Gott und seinem Wort. Wir haben die Bibel, das Wort Gottes, mit sehr alten Schriften, aber ich kann Gott darin begegnen, als ob er gerade jetzt direkt persönlich zu mir spricht. Durch Gottes Geist verstehe ich, was Gott mir sagt, und ich freue mich dann und ich kann ihm antworten im Gebet und versuche es dann in meinem Leben anzuwenden. Es ist also sehr wichtig, welchen Blick wir auf Segen haben, was wir darunter verstehen, wirklich im Segen zu leben. Im Segen Gottes zu leben ist viel mehr als eben Wohlstand, Gesundheit und Erfolg zu haben. Und deshalb sagt auch Salomo in Sprüche 30, Vers 8b und 9, lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehlen und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen. Ja, und auch Jesus sagt in Lukas 12 gleich dreimal hintereinander etwas zum Streben nach materiellem Besitz. Im ersten Fall sollte er als Schlichter in einem Erbfall hinzugezogen werden und seine Antwort gibt er dann in Vers 15. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Im nächsten Vers beginnt er dann das Gleichnis vom reichen Kornbauer und am Ende sagt er dann in Vers 20 und 21 zu diesem Bauer oder über diesen Kornbauer, du Narr, die Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich bei Gott ist. Und anschließend spricht er dann über das sich Sorgen und stellt die Frage in Vers 25, wer von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge auch nur eine Elle hinzusetzen? Salomo ist da zur Einsicht gekommen und sagt, ein sehr herausfordernden Spruch, Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt ihm nichts hinzu. In diesem Zusammenhang passt auch der Vers aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Um diesen Zusammenhang etwas zu verdeutlichen, möchte ich euch die Geschichte vom chinesischen Bauern vorlesen. Die geht so. Ein armer chinesischer Bauer hatte nur ein Pferd und einen Sohn. Eines Tages lief ihm sein Hengst davon und die Nachbarn bedauerten ihn sehr und sagten, was für ein Unglück er doch habe. Der Bauer antwortete darauf, ob es ein Glück oder ein Unglück ist, wer kann das schon sagen? Tage später kam der Hengst mit einem Rudel Wildpferde zurück und der Bauer war auf einmal der reichste von allen. Wieder kamen die Nachbarn zum Bauern und sagten, was das wohl für ein Glück sei. Und der Bauer antwortete, ob es ein Glück ist oder ein Unglück, wer kann das schon sagen? Am nächsten Tag versuchte der Sohn eines der Wildpferde zu zähmen, stürzte dabei vom Pferd und brach sich das Bein. Wieder kamen die Nachbarn zum Bauern und bedauerten ihn und meinten, was für ein Unglück er doch habe. Der Bauer antwortete darauf, ob es ein Glück ist oder ein Unglück, wer kann das schon sagen? Tage später brach ein Krieg aus und alle jungen Männer wurden zum Militär eingezogen und mussten in den Krieg ziehen. Der Sohn des Bauern wurde wegen seines gebrochenen Beines nicht eingezogen. Aus dem Krieg kamen nur wenige wieder zurück. Aus dieser Geschichte wird, denke ich, auch deutlich, wir können nicht immer wissen, ob etwas gut oder schlecht ist für uns, was uns widerfährt. Der Segen liegt darin, sein Leben Gott anzuvertrauen und dass er beschützt und leitet und versorgt und zu vertrauen, dass Gott alles in der Hand hält und alles zum Besten dient. Manchmal sind wir enttäuscht, wenn in unserem Leben nicht all das eintritt, was wir anstreben, wofür wir uns anstrengen, wonach wir uns ausstrecken und ausrichten. Weil wir so überzeugt davon sind, dass diese Dinge unser Leben sehr verbessern würden. Dabei lässt Gott manchmal Verlust zu von Dingen oder auch selbst von Menschen, von denen wir überzeugt sind, dass es unbedingt zu unserem Glück dazugehört oder dazugehören. Und dabei möchte er uns vielleicht offen machen, um etwas viel Höheres, Reineres, Tieferes oder Schöneres zu empfangen von ihm. Dazu gehört Glauben und Vertrauen in Gottes Gnade und Liebe und fürsorgliche Leitung. Ich greife nochmal den Vers aus Psalm 37, den ich in der Einleitung zitiert habe, auf und möchte dann bis Vers 7 weiterlesen. Also Psalm 37, Vers 4 bis 7. Habe deine Freude am Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Dass du ihm treu bist, wird dann unübersehbar sein wie das Licht. Deine Gerechtigkeit wird allen aufleuchten wie der helle Tag. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und sie dabei auch noch Erfolg haben. Also wir werden ermutigt, uns Gott ganz anzuvertrauen. So werden wir seinen Segen erleben können in unserem Leben, der über den Wohlstand und Erfolg, den man hier auf der Erde erreichen kann, hinausgeht. Als erstes haben wir gesehen, man erlebt Segen in der Gottesbegegnung. Als zweites können wir sagen, man erlebt Segen, wenn man sich von Gott leiten lässt. Und als drittes möchte ich anführen, man erlebt Segen, wenn man segnend lebt. Also wenn man selber ein Segen ist. Und dazu lese ich den Vers aus 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also wir sollen Segen erben, wir sollen Segen empfangen und genau deshalb sollen wir segnen. Und das finde ich interessant. Das Geheimnis liegt wohl vielmehr darin, dass ich so lebe, dass ich selber ein Segen für andere bin, als dass ich mich um den Segen Gottes in irgendeiner Form so selbst bemühe. Eine ganz drastische Aussage macht Jakobus in Kapitel 4, Vers 3. Dort schreibt er, und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Wie oft bitten wir um Gottes Segen und bitten dabei in Wirklichkeit, dass er uns in unserem Egoismus unterstützen soll? Das kann sogar dann sein, wenn es um einen Gemeindedienst geht, für den wir beten. Wenn wir um den Segen bitten, um was geht es uns dann wirklich? In Psalm 139 bringt David zum Ende hin eine Bitte an Gott und begründet sie, auch wir würden sagen, recht fromm. Aber dann bittet er Gott, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Das sollte auf jeden Fall auch unser Gebet sein bei allem Streben nach dem Segen Gottes. Und jetzt habe ich auch einige Verse, die aufzeigen, dass ein segnender, ein großzügiger Mensch eben ein gesegneter Mensch ist. Zum Beispiel gibt Gott den Israeliten zum Erlassjahr folgende Anweisung in 5. Mose 15, Vers 9 und 10. Also hütet euch davor, euren armen Landsleuten gegenüber kleinlich zu sein. Wenn ihr insgeheim denkt, das siebte Jahr, das Erlassjahr, steht ja schon kurz bevor. Wenn ihr ihnen nichts gebt und der Bedürftige euretwegen zum Herrn schreit, ladet ihr dadurch Schuld auf euch. Gebt gerne, ohne zu klagen. Dann wird euch der Herr, euer Gott, bei allem, was ihr tut, segnen. Und in 5. Mose 24, Vers 19 gibt Gott Anweisungen zum Recht für der Schwachen und Armen. Wenn du deine Ernte auf deinem Feld hältst und eine Gabe auf dem Feld vergisst, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll sie sein, damit der Herr, dein Gott, dich segne in allem Werk deiner Hände. Ja, auch in Sprüche 22, Vers 9 lesen wir, wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt den Geringen von seinem Brot. Und auch im Neuen Testament werden wir dazu herausgefordert. Paulus schreibt in 2. Korinther 9, Vers 6 in Bezug auf die Unterstützung der Gemeinde in Jerusalem zu den Korinthern. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Also nicht, wenn wir die Dinge ansammeln, wenn wir viel davon haben, sind wir gesegnet, sondern wenn wir segnen, wenn wir großzügig sind, wenn wir hilfsbereit sind, wenn wir helfen, dann segnet Gott uns oder erleben wir, dass Gott uns da auch segnet. Und zum Schluss noch eine Geschichte, die Jesus selber erzählt hat. Matthäus 25, Vers 31 bis 40. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Die zur Rechten standen, waren Gesegnete des Vaters, so werden sie hier genannt. Sie werden eingeladen in das ewige, herrliche Reich Gottes. Und was war das Besondere an diesen gesegneten Menschen? Sie selber lebten als ein Segen für andere. Es war ihr Lebensstil. Es war für sie selbstverständlich zu helfen, großzügig zu sein. Jesus sagte, was ihr auch nur einem getan habt, jemanden, der keine Beachtung findet. Es kam ihnen also nicht auf die Effizienz und die Medienwirksamkeit ihrer Taten an. Aber sie waren da als ein Segen für ihren Nächsten. Und ihnen wurde zugerufen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich. Also ich möchte auch zu diesen Leuten zählen. Und Gott lädt uns ein Leben in seinem Segen zu führen, zu verstehen, was wirklich zu unserem Frieden dient und ein Segen für andere zu sein. Habe deine Freude am Herrn, der wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Sei ein Segen für andere, denn du sollst Segen erben. Amen.